Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, meine Lieben, heute ist der 14.12. und ich wollte nur noch kurz darauf hinweisen, dass ich am 15.12. mein zweites von drei Gewinnspielen jetzt im Dezember veröffentlichen werde. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert mich doch gerne bei Instagram, dürft ihr natürlich auch liebend gerne bei YouTube und auf den Podcast-Portalen machen, wo ich zu finden bin. Ja, meine Lieben, heute gibt es jetzt nicht ganz so ein großes Vorwort von mir. Heute gibt es einen ungeklärten Mordfall für euch aus dem Jahre 2006. Meine kleine Maus liegt hier neben mir und schnarcht, aber ihr sagt ja meistens, dass ihr sie nicht hört. Hoffentlich auch diesmal nicht, weil ist ja irgendwie dann auch ein bisschen störend, irgendwelche Hundeschnarchgeräusche. Okay, ihr Lieben, also wir fangen jetzt an mit dem Mord an Matthias Horn. Ja, meine Lieben, wie gerade schon erwähnt, möchte ich mit euch heute über den Mord an Matthias Horn aus dem Jahre 2006 sprechen. Matthias Horn war ein 36-jähriger Kosmetikvertreter. Er arbeitete für die Firma L'Oréal, die werden wir ja alle kennen, bei der er auch mehrfach ausgezeichnet wurde für seine gute Arbeit. Matthias hatte noch zwei weitere Geschwister, zu seiner Schwester hat er ein sehr gutes und inniges Verhältnis. Diese sucht auch immer noch in den Medien nach den Mördern oder dem Mörder von ihrem Bruder. Und der Bruder von Matthias lebte in Österreich, also insgesamt waren es dann drei Kinder. Matthias Horn galt als ein stets freundlicher Mensch, er war hilfsbereit und beliebt und verfügte in seiner Geburtsstadt Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern über einen großen Freundeskreis. Er liebte Reisen und Kochen und für seine Reisen gab er auch das überwiegend verdiente Geld aus und soll als Vertreter auch nicht so schlecht verdient haben, denn im Mai 2004 hatte er dann sozusagen auch noch eine Aufstiegschance bekommen, denn er gab an seinem 34. Geburtstag bekannt, dass er nun nach Magdeburg gehen werde als Vertreter, denn da könnte er jetzt den Raum Magdeburg betreuen, den Raum Niedersachsen und den Harz, also ein viel größeres Gebiet. Da er auch schon 10 Jahre dort als Vertreter gearbeitet hat, bekam er dann natürlich jetzt ein besseres Angebot, vermutlich auch bessere Verdienstmöglichkeiten. Seine Mutter war wohl erst etwas traurig, dass Matthias nach Magdeburg ging, aber laut seiner Schwester versprach er der Mutter wirklich jedes Wochenende nach Neubrandenburg zu kommen und sie dort zu besuchen. Das war jetzt auch nicht komplett um die Ecke und das hat er aber wirklich wohl auch immer so eingehalten. Das macht natürlich auch nicht jeder, das kann man eigentlich wirklich den Hut vorziehen. Genau. Und so zog Matthias 2004 dann noch nach Magdeburg, noch in dem Jahr, wo er es auch verkündet hatte. Und zwar wohnte er in der Goethestraße 40 in einer Altbauwohnung im ersten Stock. Ich blende euch auch mal Fotos für die YouTube-Nutzer dazu ein. Für die anderen Podcast-Portal-Nutzer, die mich jetzt gerade hören, stelle ich auch bei Instagram diese Fotos ein. Er hatte eine Drei-Zimmer-Wohnung, die er in Arbeits-, Schlaf- und Wohnzimmer aufgeteilt hatte. Sein soziales Umfeld blieb aber mehr oder weniger in Neubrandenburg. In Magdeburg nämlich hatte Matthias eigentlich nur Kontakt zu seinen Nachbarn. Engere Kontakte hatte er dann nicht, da er ja hauptsächlich auch nur dort gearbeitet hatte und auch erst 2 Jahre lebte und somit war da jetzt kein großer Freundeskreis zum Beispiel vorhanden. Zu einem Pärchen im Haus hatte Matthias allerdings doch ganz gute Kontakte. Diese hatten auch sogar für den Notfall einen Schlüssel für seine Wohnung. Mit diesem Pärchen hatte Matthias sich am Valentinstag 2006, also den 14.02. verabredet, zum Essen für den 16.02. Also sie haben sich dann für 2 Tage später verabredet zu einem Essen in der Wohnung von dem Pärchen in dem Haus, wo eben auch Matthias mitlebte. An diesem 14.02.2006 hatte Matthias an seinem Notebook noch eine letzte E-Mail an Valentinstag versendet, und zwar an seinen Arbeitgeber. Diese verschickte er um 19.24 Uhr. Danach hat Matthias sehr wahrscheinlich den oder die Täter getroffen, die Tür freiwillig auch geöffnet, denn es wurden keine Einbruch- oder zum Beispiel Aufbruchspuren gefunden. Zwischen 20 und 21 Uhr hören mehrere Nachbarn Schreie im Haus, konnten aber nicht genau lokalisieren, woher diese jetzt gekommen sind. Nach dem 14.02. blieb auch das Auto von Matthias ungenutzt vor dem Haus stehen, was sehr untypisch für ihn war, denn als Vertreter brauchte er das Auto ja eigentlich ständig. Am 16. Februar 2006 wundert sich das Pärchen, dass Matthias auch nicht zu dem verabredeten Essen in deren Wohnung erschienen ist. Schließlich galt er als ein sehr zuverlässig und pünktlicher Mensch. Und an diesem Abend klingelt dann sogar jemand bei dem Pärchen. Jedoch war das nicht, wie erhofft, Matthias, sondern der Sohn von dem Chef von Matthias. Er klingelte dort, um nachzufragen, ob diese wüssten, wo Matthias denn sei, denn er melde sich nicht, was sehr untypisch für ihn wäre. Zudem würde er die Wohnungstür auch gar nicht öffnen und das Auto steht ja schließlich auch vor der Tür. Nun war natürlich auch das Pärchen beunruhigt und sie beschlossen nun, die Wohnung von Matthias mit dem hinterlegten Schlüssel zu öffnen. Im Schlafzimmer fanden sie dort leider dann die Leiche von Matthias auf dem Bett in einer großen Blutlache. Er war übersät mit Messerstichen, viele davon auch leider im Oberkörper und auch einen Kehlenschnitt soll es gegeben haben. Die Polizei möchte aber keine konkreten Angaben zu den Verletzungen machen, da dies Täterwissen sei. Jedoch fand man ein Messer vom Haushalt von Matthias, mit dem er die Verletzungen bekam. Es kann natürlich auch noch eventuell andere Tatwerkzeuge geben, das ist nicht ganz klar, aber das Küchenmesser wurde definitiv von Matthias Haushalt genutzt. Die Polizei fand auch Blutflecken am Boden und an der Wand, das blende ich jetzt auch für die YouTube-Nutzer einmal ein. Mit Luminol konnte man auch Blutspuren im Treppenhaus sichten. Diese muss also der Täter dort irgendwie verloren haben. Man geht aber im Übrigen wahrscheinlich auch von zwei Tätern aus, da die Nachbarn jemand an diesem Abend im Treppenflur runterlaufen sahen oder hörten und dann haben sie geschaut und als dieser Mensch dann quasi runtergelaufen ist und weg war, dann ging in Matthias' Wohnung das Licht auf einmal aus. Laut der Polizei wäre Matthias aber viel zu schwach gewesen, wenn er überhaupt noch gelebt hat zu dem Zeitpunkt, um das Licht selber auszuschalten. Das muss also ein weiterer zweiter Täter gemacht haben. In Matthias' Wohnung wurde auch seine EC-Karte geraubt. Mit dieser wurde einmal in der Nacht der Tat in der Halberstädter Straße Geld abgehoben und nochmals zwei Tage darauf in einer Dresdner Bankfiliale in Halle an der Saale. Beide dieser Banken hatten keine Videoüberwachung. Das muss den Tätern also auch klar gewesen sein. Und ich persönlich glaube, dass sie das dann auch nicht zum ersten Mal gemacht haben, weil ich wüsste jetzt nicht, wenn ich in eine Bank reingehe, ist die Video überwacht oder nicht. Und auch wurde zudem noch Matthias' Notebook, das war damals ein IBM ThinkPad X31 gestohlen, wo überwiegend eigentlich nur Daten aus Matthias' Job als Vertreter drauf gewesen sind. Vielleicht auch irgendwas Tatrelevantes, man weiß es nicht, aber man geht eigentlich nicht davon aus. Die Polizei geht übrigens auch nicht von einem klassischen Raubmord aus, denn Matthias hatte noch viele Wertsachen in der Wohnung und etliche Dollarnoten von den Reisen, die er so gemacht hat. Und in der Wohnung blieb aber außer der EC-Karte und eben dem Laptop bzw. Notebook alles unberührt in der Wohnung. Und ich denke, die Täter haben Matthias vermutlich irgendwie die PIN erzwungen, sonst ist es ja eigentlich schwer möglich gewesen, irgendwie Geld abzuheben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht auch umgebracht wurde, weil die Täter vielleicht keine Masken auf hatten, dass er sie erkannt hat, vielleicht sogar in einem persönlichen Verhältnis stand und deswegen sterben musste. Das ist jetzt nur so ein Gedanke von mir. Matthias' Mord wurde übrigens auch als Valentinsmord bezeichnet, denn die Ermittler gehen von einer Art Beziehungstat aus, da Matthias übertötet wurde. Aber in welcher Beziehung er nun zu diesen vermutlichen zwei Tätern gestanden ist, das ist natürlich alles immer noch leider so viele Jahre, 15 Jahre später, vollkommen unklar. Kontakte hatte er in Magdeburg nämlich ja kaum welche. Das Motiv könnte also eventuell vielleicht auch in seiner beruflichen Laufbahn liegen. Das kann natürlich auch möglich sein. Matthias war, soweit ich weiß, auch Single zu diesem Zeitpunkt, ob er natürlich vielleicht eine heimliche Beziehung zu jemandem hatte und das vielleicht, warum auch immer, irgendwie eskaliert ist, weiß man ja nicht, ist auch natürlich wieder nur eine Annahme. Es kann nämlich möglicherweise vielleicht auch irgendeinen Streit gegeben haben und der ist dann eskaliert, weshalb auch immer. Sollte Matthias natürlich nur mit seinem Messer zum Beispiel getötet worden sein, dann war die Tat vielleicht ja auch nicht mal geplant, sonst hätten die Täter ja vermutlich selbst irgendwelche Tatwerkzeuge mitgebracht und dann wahrscheinlich auch wieder mitgenommen. Zumindest könnte das vielleicht auch eine Theorie sein, dass diese Tat gar nicht an sich so geplant war. Eine DNA-Spur konnte man zumindest auch von einem der Täter sichern. Das wurde auch abgeglichen, natürlich mit den ganzen Hausbewohnern und so weiter. Alle, die da mal so in der Wohnung waren, das konnte man aber alles ausschließen. Es muss also zumindest von einem Täter eine DNA jetzt geben, aber natürlich gab es da keine Treffer in der Datenbank der Polizei. Matthias Familie hatte übrigens im Jahr 2021 nochmal Aktenzeichen XY gebeten, Matthias Fall noch einmal aufzunehmen. Das geschah dann auch in der Sendung im August 2021. Die Familie belastet nämlich dieses Verbrechen bis heute natürlich enorm, auch 15 Jahre später. Im Aktenzeichen XY-Beitrag hatten sie auch die Mutter so dargestellt, dass sie halt sehr viele Albträume von dieser Tat hat und die Schwester kann sich auch nicht erklären. Das sagte sie auch in einem Interview mit Kripo Live, dass jemand wie Matthias, der wirklich überaus freundlich war und so formulierte sie es, sein letztes Hemd für andere gegeben hätte, sterben musste. Also das ist für die Familie wirklich vollkommen unglaublich, warum er sterben musste, weil er ja eigentlich so ein lieber Mensch war. So wurde er auch natürlich von Freunden und Familie auch formuliert. Ja, meine Lieben, das war jetzt so der Fall des Matthias Horn. Relativ kurz diesmal wieder, aber ich fand es wert, diesen Fall auch mal vorzustellen. Was sagt ihr denn zu dem Fall? Geht ihr auch von einer Beziehungstat aus? Was ich aber ein bisschen komisch finde, ist, dass Matthias ja auch nicht wirklich ausgeraubt wurde, aber die Täter ja genau wussten, welche Bank keine Kameras hatte. Das ist irgendwie alles so ein bisschen komisch. Und sie haben ja auch außerdem der EC-Karte, wo sie, glaube ich, insgesamt 1.500 Euro abgehoben haben und dem Laptop, was vielleicht damals ein bisschen mehr wert war, aber ja nichts mitgenommen. Ich weiß nicht, ob man dann wirklich von so einem Raubmord ausgehen soll. Und er hat sie ja auch scheinbar in die Wohnung gelassen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Matthias vielleicht, wie ich ja eben schon sagte, vielleicht ein Treffen hatte, was eskalierte. Ich hatte mir damals, als ich erst von einem Täter nur ausging, weil so wurde das nämlich damals in dem Aktenzeichen XY-Beitrag dargestellt, da hatte ich auch so eine Art Theorie oder Option für mich ausgemalt. Aber als ich dann erfahren habe, es waren zwei Täter, habe ich diese Theorie wieder so ein bisschen verworfen. Ich würde mal sehr interessieren, wie ihr dazu steht, zu dieser Tat. Also was ihr meint, wer Matthias umgebracht haben könnte. Meine letzte Theorie oder ja, das, was ich mir so gedacht habe, möchte ich jetzt hier erstmal nicht äußern. Aber ich bin mal gespannt, ob von euch vielleicht Kommentare kommen, die das vielleicht ähnlich sehen wie ich. Da bin ich mal gespannt drauf. Also ich freue mich wie immer auf Kommentare zu dem Fall bei YouTube oder bei Instagram für die Podcast-Portal-Nutzer. Und ja, meine Lieben, ich freue mich auf jeden Fall auf eine neue Folge mit euch und hoffe auch natürlich, dass der Fall von Matthias Horn auch nach 15 Jahren noch geklärt wird. Die Polizei geht nämlich schon davon aus, dass das eventuell noch möglich wäre, weil wenn es wirklich zwei Täter waren, vielleicht verrät der eine den anderen irgendwann doch mal, aus welchem Grund auch immer. Oder man kann schlichtweg dann doch mit seinem Gewissen nicht leben, weil ich könnte es, glaube ich, nie und nimmer. Aber ja, das wäre jetzt der Fall Matthias Horn, meine Lieben. Und dann würde ich sagen, bis zu einer nächsten Folge. Eure Lia.